Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Herzliches Hallo und Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Success Journey, dem Podcast, mit dem Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gesprächspartner direkt mir gegenüber hier im Studio sitzen. Und wir sind schon so ein bisschen ins Quatschen und Plaudern gekommen. Und dann dachte ich, nein, wir müssen das jetzt einfach nochmal neu machen, so starten. Und bevor wir jetzt hier noch eine Stunde weiter reden und Sie es eigentlich gar nicht mitkriegen, dachte ich, wir starten jetzt. Nämlich, wer ist da? Mir sitzt tatsächlich, ich kann es noch nicht so ganz glauben, mir sitzt der Kickbox-Weltmeister von 2016 gegenüber. Er hat heute seine Boxhandschuhe nicht mitgebracht. Er ist auch nicht nur Kickbox-Weltmeister, sondern er ist jede Menge. Er ist Vorsitzender eines Vereins im Rhein-Main-Gebiet. Da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Er beschäftigt sich viel mit Inklusion. Ich habe eben gelernt von ihm, dass er sogar ausgebildeter Demenzbegleiter ist und Autor ist er auch noch. Und wie er das alles irgendwo schafft, alles das auf die Reihe kriegt und was ihn so umtreibt im Leben, wie er so seine Ziele erreicht, das erzählt er uns am besten gleich selber. Herzlich willkommen, lieber Liam Conway.
Ja, hi Claudia, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Schön, dass du da bist, Liam. Also ich denke, so die Frage ist erstmal doch, Kickbox-Weltmeister. Wie wird man Kickbox-Weltmeister? Wie startet man überhaupt in Sachen Kickboxen? Ist das ein Thema, so etwas, wo du von Anfang an, als du klein warst, gesagt hast, ich muss boxen, ich muss Kickboxen? Oder wie
Nein,
ist das
gar
passiert?
Nicht. Ich bin ja gebürtig aus England und bei uns liegt die körperliche Auseinandersetzung ein bisschen mit im Blut.
Okay.
Schon als Kind bin ich leider immer negativ aufgefallen. Andere Kinder ein bisschen körperlich angegangen, aber nichts irgendwie Böses. Ich wollte mich einfach nur messen und ich hatte immer einen Drang, mich mit anderen Menschen, ob das in anderen Sportarten oder im Kampfsport war, immer zu messen.
Okay.
Und das hat mich immer interessiert. Wer ist der Stärkere?
Oh, okay, also das sind ja super Voraussetzungen erstmal dann für eine Kickboxing-Karriere.
So ungefähr, obwohl ich eigentlich sehr spät damit angefangen habe. Ich habe zwar immer gern Kampfsport gemacht, habe aber auch über 20 Jahre Fußball gespielt.
Okay.
Und irgendwann gingen mir die Respektlosigkeiten beim Fußball gegen den Strich, auch als Trainer. Im Fußball, gerade so in den Kreisen und Bezirken, wo es um nicht viel geht, da sehr viel Gewalt gegen Schiedsrichter, Spieler, auch von Seiten der Eltern. Also gab es viele Probleme.
Ja.
Und es hat irgendwann einfach keinen Spaß gemacht. Ja. Und ich habe eine Zeit lang eine Therapie gemacht für mich und die war mit Sport gekoppelt und da wurde mir angeboten, in ein Kampfsportstudio zu gehen. Habe ich angenommen und habe gemerkt, dass mir das sehr gefehlt hat. So von der Jugendzeit das Taekwondo und Karate, was ich gelernt habe, so die traditionellen Sportarten, so ein bisschen was Moderneres auszutesten. Und es hat nicht lange gedauert, ich glaube 3 Monate, da habe ich schon selber das erste Mal als Trainer so eine Kindergruppe trainiert.
Ach, cool. Okay.
Ja, ich kann so Sachen ganz schnell aufnehmen, also aufsaugen. Und ich wollte unbedingt kämpfen gehen. Und mein Trainer war gar nicht dafür.
Weil du noch nicht so lange dabei warst, oder?
Auch, aber weil er nicht der Art Mensch war, der gerne andere Menschen zu seinen Zielen gebracht hat.
Oha, okay.
Ich bin irgendwann auf eigene Faust mit einem Freund, habe ich mich auf ein Turnier angemeldet in Baden-Württemberg und wir sind da hingefahren, ohne Ahnung, was uns da erwartet. Und da habe ich direkt meinen ersten Platz gemacht.
Cool.
So, ich glaube, 3 Kämpfe hatte ich gehabt und alle 3 gewonnen.
Ja.
Und im Finale vorzeitig. Und dann kam ich zurück in der nächsten Woche und habe meinem Trainer den Pokal hingestellt. Und
wie hat er reagiert?
War stinksauer.
Ah.
respektlos, weil ich ohne ihn gefahren bin. Ich habe ihm aber gesagt, er wollte ja nicht mit mir fahren und ich wollte wissen, ob ich es kann oder nicht. Ich hatte nicht die Angst zu verlieren. Verlieren gehört dazu, wenn man gewinnen möchte. Sonst ist das eine hängt mit dem anderen immer zusammen. Und da habe ich dann das Gym gewechselt. Also ich habe mir eine neue Kampfsportschule gesucht und habe dann einen richtigen Meister gefunden, der mich gefragt hat, was meine Ziele sind, okay, und mir gesagt, was ich dafür tun muss, um diese zu erreichen. Dann haben wir uns einen Plan gemacht und dann ging es eigentlich los und dann haben wir systematisch dafür trainiert. Ich habe ein ganz anderes Pensum hingelegt, zweimal täglich, und haben dann deutsche Meisterschaften und dann auch die Weltmeisterschaft erreicht. Es ging mir gar nicht so sehr um den Titel, ehrlich gesagt, als selbst, sondern einfach nur, dass ich was durchziehe. Ja. Ich habe oft als Kind und als Jugendlicher was angefangen und nicht so richtig zu Ende gebracht.
Ach, ich glaube, das geht ja vielen Menschen so, oder?
Absolut. Und ja, er hat mir einfach den Weg ganz klar gezeigt. Das hat mir vieles vereinfacht, so einen Mentor zu haben, wo man auch mal anrufen konnte, wo man einfach auch in den schlechten, an den schlechten Tagen, wenn die Motivation nicht da war oder die Disziplin gefehlt hat, der einem nochmal seine Ziele vor Augen gehalten hat und gesagt hat, hier, du kamst zu mir und wolltest was von mir und du bist nicht mehr bereit, das zu machen. Und ja, und dann habe ich meine Ziele erreicht im sportlichen Sinne und das hat mir dann Auftrieb gegeben, dann auch beruflich was zu verändern.
Okay. Also ich meine, wenn du sagst jetzt so zweimal pro Tag trainieren, da ist ja ein unheimlich hohes Maß an Disziplin notwendig, oder?
Ja, obwohl ich sagen muss, die Leidenschaft für den Sport war, glaube ich, ein Grund. Also ohne Leidenschaft geht bei mir wenig, das ist ein großer Antrieb. Wenn ich für was brenne, dann kann es mir schlecht gehen und ich mache es trotzdem. Mhm. Und ich glaube, da kommt dann irgendwann die Routine und dann auch die Disziplin. Gerade wenn man das immer wiederholt und irgendwann hat man neue Gewohnheiten, die verfestigen sich. Und man merkt auf einmal gar nicht, wie diszipliniert man geworden ist. Ja. Erst so, wenn man es erreicht hat.
Na gut, ich denke, das sagt sich ja so einfach. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, also wir sind ja jetzt, sitzen hier Anfang Februar, so Mitte, Ende Februar wird die Episode ausgestrahlt. Das ist ja so der Zeitpunkt, wo die meisten Leute ja so zurückblicken können auf das neue Jahr und überlegen, was war denn da mit meinen guten Vorsätzen? Und wir hatten gerade vorhin, als du hier reingekommen bist, ja auch drüber gesprochen, mein Erlebnis ist, dass so in Fitnessstudios, die sind ja überlaufen, die ersten 6 Wochen im Jahr und dann, ja, danach ist wieder alles ganz normal, weil die Leute, die da so ganz motiviert angefangen haben, eben nicht durchhalten und dann nach 6 Wochen wieder weg sind. Hast du denn so für solche Menschen einen Tipp?
Auf jeden Fall nicht an Silvester sich die Vorsätze nehmen, sondern schon egal wann im Jahr.
Aber nicht an Silvester.
Nein, also wenn man jetzt vorm Spiegel steht und sagt, ich würde gerne ein bisschen abnehmen, dann fang an dem Tag an, wo es dir auffällt und warte nicht zu lang. Der Tag, an dem wir anfangen sollten, ist immer heute und jetzt. Super. Und ja, desto länger wir warten, desto schlechter wird das Problem, desto dringlicher wird es. Und dann kommen wir in die Bredouille und dann wird es immer schwerer, die Motivation zu finden und die Lust auch zu haben, das zu machen. Weil dann kommt schnell Frustration und dann ist man sehr schnell demotiviert. Klar. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Also einfach loslegen. Und,
das ist auch immer mein Motto, genau. Ja, loslegen. Ja. Ja. Ich denke, wenn man auch nur den ersten kleinen Schritt macht, aber den auf jeden Fall machen und dann aber auch dranbleiben. Und ich denke, gerade jetzt im Sportlichen, wenn jemand jetzt nicht so sportlich wie du ist, sondern jahrelang Sport vermieden hat, dann muss man sich auch ein bisschen durchbeißen, oder?
Ja, also im Sport schon, aber man sollte sich vielleicht auch verpflichten, sich vielleicht selbst auch einen Vertrag mit sich selber zu machen. Okay. Sagen, wie oft gehe ich die Woche trainieren? Was mache ich an meiner Ernährung, wie teile ich mir meine Zeit für mich persönlich ein, dass ich meine Ziele auch nochmal vor Augen halte und visualisieren kann und dann das auch unterschreiben, um mit sich selbst dann auch besser oder härter ins Gericht gehen zu können, wenn was geht, und den irgendwo hinhängen, wo man den immer sieht, dass man weiß, ich habe das mit mir ausgemacht und ich habe einen Vertrag mit mir.
Das ist eine gute Idee.
Ansonsten auch Freunde davon erzählen, was man
sehr gut, ja, ne?
Davon erzählen und dann fühlt man sich ein bisschen mehr verpflichtet, das auch einzuhalten. Ansonsten kommen die und da haben so hämische Sprüche und das mag keiner hören.
Ja, und ich denke, also das ist auch ein super, super Tipp. Also ich mache das auch immer gerne, wenn ich mich irgendwas überwinden muss, ich erzähle es erstmal den Leuten, weil dann kommt man aus der Nummer auch nicht mehr raus. Ne?
Ja, und dann hat man schon mal was losgetreten, auch so von der Energie her, und dann fängt auf jeden Fall was an.
Genau, und vor allem die Leute drumherum fragen ja dann auch irgendwo. Ja. Also ich erzähle immer gerne die Geschichte von meinem ersten Buch, wo ich so ganz viel Selbstzweifel hatte. Ich dachte, schaffe ich das? Geht es überhaupt? Da, die anderen sind irgendwo schlauer und. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache das jetzt, und ich habe es den Leuten erzählt. und hatte wirklich ganz viel Angst dabei, weil ich so dachte, wie peinlich, wenn ich das jetzt nicht schaffe und allem. Aber das ist ganz wichtig, ja.
Ja, Angst gehört dazu und Angst ist wichtig und Angst ist gut.
Und du hast aber eben, als wir noch die Aufzeichnung nicht gestartet haben, da hast du einen tollen Satz gesagt. Du hast gesagt, Angst ist nicht real.
Genau, Angst ist nicht real. Also Gefahr ist real. Okay. Ja, wenn uns jemand bedroht, dann ist das echt. Und dann haben wir ein Recht, Angst zu haben und sollten gucken, dass wir irgendwie da wieder wegkommen. Aber so Situationen, die uns Angst machen, die machen uns selbst zur Angst. Also wir können das im Kopf durchspielen. Das ist wie ein Training. Wenn ich mir auch einen Kampf vorstelle, den ich mache, dann gehe ich den immer wieder durch, welche Techniken ich abrufe, wie ich mich bewege, was mein Gegner macht, wie ich darauf reagiere. Und desto öfter ich das durchspiele, dann bin ich mir sicher, diese Aktionen werden auch kommen und ich werde die auch dann so anbringen und ich werde genau diese Sachen werden passieren einfach. Okay. Also das ist viel stärker, wenn man sich das vorstellt, dann werden die Sachen auch so vorkommen.
Aber es ist ja interessant, also ich habe so den Eindruck, dass ja viele Menschen sich das Gegenteil vorstellen.
Das ist es ja, wenn man schlechte Gedanken ziehen schlechte Sachen an und gute Gedanken ziehen gute Sachen an. Und genau wie mit Erfolg, also wenn ich davon überzeugt bin, dass ich gut bin und erfolgreich bin und ich bin mit mir selbst zufrieden, dann werden die Sachen von alleine kommen und man wundert sich, wieso kommt das jetzt alles auf mich? Aber es ist wegen meiner Einstellung. Ja. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann passieren oder sehe ich immer nur die schlechten Sachen. Dann sage ich auch, das Leben meint es aber schlecht mit mir. Mhm. Aber ich meine es schlecht mit mir, weil ich mir solche Gedanken mache und meine Gedanken bestimme ich immer noch selber. Und ich glaube, das sollten alle mal so ein bisschen bedenken. Man kann sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das denken und dann denke ich das auch.
Ja. Ich glaube aber, wenn man so in seinem Gedankenwust drin ist, in dem Negativen, ist es bestimmt nicht einfach, diesen U-Turn zu schaffen und sich da, wie soll ich sagen, am Leben zu
reifen. Ja, das sind ja die eigenen Glaubenssätze meistens, ja. Und wenn wir unsere Glaubenssätze mal aufschreiben in den Bereichen, wo uns gerade betreffen, jetzt zum Beispiel, ob das Sport ist, dann vielleicht, oh nee, lieber Couch als Sport, dann müssen wir den Glaubenssatz ändern, dass der Sport besser ist für uns und auch uns selbst erklären, warum das so ist und warum die Couch schlecht für uns ist. Und das müssen wir halt einfach neu programmieren, am besten aufschreiben, auch immer wieder angucken, was man aufgeschrieben hat, und dass es verfestigt wird. Und ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg.
Du bist jetzt auch, also du trainierst ja auch viele Menschen. Also ich weiß nicht, kämpfst du denn selber auch noch? Oder
bist du höchstens auch so Amateurturnieren mittlerweile, wo eher meine Kinder, die ich ausbilde, teilnehmen, wenn sie mich mal auch kämpfen sehen wollen, dann mache ich auch mal wieder mit. Aber ich habe so viele andere Sachen zu tun und ich finde auch, die Zeit ist für mich jetzt so mit 38, kann ich mich anderen Sachen widmen. Ja. Und ich treibe immer noch gern Sport und ich trainiere auch noch selber, aber eher für mich. Und es ist auch angenehm, nicht auf sein Gewicht achten zu müssen, auch wenn man mal vielleicht was anderes vorhat, sagen, ah nee, ich mache heute doch keinen Sport, ich gehe heute Abend mal weg und unternehme was. Also ich bin einfach ein bisschen freier und das genieße ich auch. Und man muss ja nicht immer alles geben, also für den Sport. Also man kann auch einfach das als Hobby betreiben und genauso viel Spaß haben.
Ja. Sag mal, und wenn du dann andere trainierst, also du trainierst ja so teilweise die Klitzekleinen.
Genau, von die Pandas,
Die Pandas, okay. Wie alt sind die?
Da geht's los ab 3. Oh, ja, die sind total knuffig, ich kann die alle auffressen. Leider bin ich nicht so streng bei denen, weil die einfach, ich habe selber eine kleine Tochter, die ist 5 und kommen die Papa-Gefühle einfach raus. Aber die 3- bis 6-Jährigen sind sehr, sehr toll und es lohnt sich, viel Zeit in die reinzustecken, weil die so lernfähig sind. Und schon innerhalb von einem Jahr sind die schon so gut in den Basics und fühlen sich auch stark und sind stolz auf sich. Und
ja, ich glaube, die haben diese Glaubenssätze auch nicht unbedingt. Genau, die schleppen die nicht mit sich rum, die Großen haben.
Ich habe ja die große Ehre mit den Eltern, diese Glaubenssätze bei den Kindern auch zu verfestigen, die sie jetzt aufnehmen, weil die sind ja noch offen für Glaubenssätze. Und deswegen versuche ich denen auch immer zu sagen, dass sie mal ihre Ziele erreichen können, dass das Leben gut ist und dass sie tolle Menschen sind und alles schaffen können, was sie wollen. Die müssen nur daran glauben. Und das ist ganz wichtig, dass Kinder das in dem Alter schon mitkriegen, weil dann glauben die auch wirklich dran und dann wird das auch wahr.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Also ich denke da wirklich so zu stärken. Ne? Und ja. Also gerade so, vielleicht hat das auch was mit dem Kulturellen zu tun, aber dass wir hier so in unserem kulturellen Umfeld ja eher so auf Schwächen achten. Ne? Oder ja. Auch die Schule, die in vielen Fällen, ich will jetzt nicht zu sehr generalisieren, aber doch eher mit schlechten Noten oder alle müssen überall in allem irgendwo genau. gut sein. Das ist ja nicht unbedingt das, was man unter Stärken zu stärken.
Genau, richtig. Kann. Also ich bin in manchen Sachen auch sehr schlecht und das ist auch gut so. Mhm. Damit verdienen andere Menschen ihr Geld. Ja, meine Steuerberaterin zum Beispiel, die freut sich darüber, dass mir das gar nicht liegt und ich gebe das gerne ab an Menschen, die was besser können als ich. Das muss auch gelernt sein. Das war auch nicht immer einfach für mich, Sachen aus der Hand zu geben. Mhm. Aber das ist Übungssache wie Sport auch. Das muss man einfach üben, üben, üben und dann wird man immer besser und ja, das ganze Leben ist eigentlich ein Training.
Weißt du, sag mal, das Studio jetzt, was du, kann man direkt sagen, das ist in Idstein, ja. Die Taunusfighter. Und das existiert noch gar nicht so lange, ne?
Nee, wir haben uns, oder ich habe das gegründet mit meinem besten Freund und noch so ein paar Freunden 2017. Mhm. Wir sind jetzt im Mai, haben wir unser Dreijähriges. Ja. Und wir haben ja einmal den Verein und einmal die Akademie, das ist meine Firma. Mhm. Das wird auch so gesplittet. Das heißt, jedes Mitglied bei uns ist im Verein und in der Akademie mittlerweile. Und so können wir halt ja mittlerweile einfach bessere Qualität auch garantieren.
Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt?
Wir sind jetzt so bei 420 ungefähr.
Das ist sagenhaft, ja, innerhalb von 3 Jahren, oder?
Das ist super und eigentlich unglaublich, weil wir sehr kleine Räume haben. Ja. Und wir sind schon dringend auf der Suche nach was Größerem. Okay. Und ich bin mir sicher, dieses Jahr kommt auch das geeignete Objekt dazu. Aber es ist super, weil wir haben 300 Kinder bei uns. Mhm. Und die fühlen sich einfach super wohl, haben eine Anlaufstelle. Auch wenn gerade so Persönlichkeitsentwicklung, die kriegen das natürlich nicht mit. Für die sind es einfach nur Gespräche. Mhm. Aber man versucht ja auch da in den Kontakt einfach viel mitzugeben, auch eigene Erfahrungen, damit denen vielleicht Fehler erspart bleiben oder einen schnelleren Weg zum Erfolg auch irgendwo kriegen. Das macht wahnsinnig viel Spaß und wir sind auch an ganz vielen Schulen tätig mittlerweile, an 4 Schulen.
Was macht ihr da?
Von AGs, also Arbeitsgemeinschaft, über Selbstverteidigung, über Gewaltprävention bei schwierigen Schulen oder schwierigen Klassen auch. Gerade in Wiesbaden, da gibt es natürlich Schulen, da ist es einfach ein bisschen anders wie bei uns hier in Idstein. Und macht sehr viel Spaß, gerade wenn ein bisschen Probleme auftreten, dann kann man zeigen, dass der Kampfsport ein Mittel ist, um Werte einfach ein bisschen mehr aufleben zu lassen, dass das Miteinander gestärkt ist und der Respekt größer wird zu den Mitmenschen.
Also ich habe so einen Teil, ich weiß genau, was denke ich, was du meinst, so ein Teil in mir dachte, naja, also wenn jemand sowieso schon so krawallig drauf ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass du den bestimmt auch doch dann irgendwann mal zurückpfeifen musst, um zu sagen, also hier, es geht jetzt nicht darum, aufeinander einzuprügeln.
Grundsätzlich ja, aber wahrscheinlich wie bei jedem Menschen, wir werden ja geprägt, also durch Eltern oder soziale Umgebung. Und wenn jemand das nicht gelernt hat, wie man interagiert mit anderen Menschen, dann kann diese Energie halt in eine schlechte Richtung gehen. Und wir zeigen ihm halt eine Möglichkeit, wie er mit seiner Kraft erstmal das positiv benutzen kann, ohne Ärger zu kriegen und das auf einer technischen Art. Zudem baut er Stress ab, indem er seine Kraft auch rauslassen kann. Es hat echt mehrere Vorteile und es wird natürlich erstmal immer mit so einem Auge, so gerade so jemand, der so schlecht drauf ist, dann noch was beizubringen, aber die lernen wirklich Kontrolle über ihren Körper und es gibt immer einen, der stärker ist und meistens bringt der einen bei, wie unschön es ist, wenn man jemand anders, der schwächer ist, ärgert und dann ändert man auch seine Einstellung. Also da gucke ich auch, wenn ich sehe, dass ein Schüler sich nicht adäquat verhält, kann ich das in so einem kleinen Trainingskampf ihm auch mal demonstrieren, wie er sich da fühlt und frage ihn auch, wie er es fand, wenn ich ihn ein bisschen strieze.
Und
meistens versteht er das dann auch und hat dann mehr Mitgefühl für seine Mitschüler und sagt, oh, das mache ich lieber nicht mehr, weil das fand ich ja auch nicht schön.
Liam, ich muss mich jetzt mal outen. Also als ich das erste Mal bei euch vor Ort im Studio war, also ich habe gedacht, das klingt jetzt bestimmt so ganz altmodisch, aber ich habe so gedacht, Kickboxen, das ist ja echt eine Männerdomäne. Also das natürlich und Frauen auch boxen und so, ja, und sie spielen Fußball, das ist alles klar. Aber bei Kickboxen hätte ich jetzt wirklich gedacht, das ist eine Männerdomäne. Ich war total baff erstaunt, wie viele Frauen da waren. Und zwar nicht in Bezug einfach so, wie jetzt vielleicht Selbstverteidigung für Frauen, sondern in den ganz normalen Gruppen. Und das vor allen Dingen unabhängig vom Alter, also egal ob erwachsene Frauen oder kleine Mädchen.
Ja, ich bin sehr zufrieden darüber.
Ja.
Das ist ein Zeichen, dass die sich wohlfühlen. Frauen gehen nur dahin, wo sie sich wohlfühlen.
Ja.
Und das ist ein sehr gutes Lob, finde ich, für unsere Arbeit.
Mhm.
Wir haben bei den Jugendlichen einen Anteil von 70% Mädchen.
Wow.
Ja, was total überragend ist. Also ich glaube, bis zum Alter von 10 habe ich immer so 60, 40 Jungs.
Ja.
Und dann ab 12, 13 haben wir weit mehr Mädchen als Jungs. Und die sind auch tougher, auch vom Kämpfen her. Frauen haben ein sehr, sehr starkes Herz und auch dieser Mutterinstinkt, habe ich Gefühl, beim Kämpfen, da kommt was bei vielen Frauen raus, da erlebt man die ganz anders. Also
okay.
Frauen sind viel härter und brutaler beim Kämpfen, gerade im Vollkontaktbereich als Männer.
Mhm.
Männer, die tasten sich so ein bisschen ab und Frauen, sobald es klingelt.
Echt?
Dann klingelt es, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wow, okay.
Also auch durch den Sport ist meine Sicht auf Frauen auch hat sich sehr verändert.
Ja.
Und auch meine besten Sportler fast sind alles Mädchen, ja.
Ja. Was ja, denke ich, auch toll ist, gerade so in der Pubertät irgendwo,
Total. Da
die eigene Kraft und die eigene Wirksamkeit auch zu erleben. Ne?
Absolut, ja. Und wir haben die Alicia, das ist so meine mitbeste Schülerin.
Ja.
Die ist mittlerweile auch Vize-Weltmeisterin.
Wow!
Und ist sehr erfolgreich gewesen auf Wettkämpfen.
Ja.
Und ist auch ein, vom Menschlichen her, was eigentlich viel wichtiger ist. Wir reden hier gerade über den Sport. Für mich persönlich ist der Sport mehr in den Hintergrund geraten. Also klar, wir treiben den ernsthaft und alles, aber dass die Kinder halt positiv durchs Leben gehen, freundlich, respektvoll, diszipliniert, kontrolliert, konzentriert, all diese Werte, die wir versuchen da zu vermitteln, wenn ich sehe, dass die auch privat was Gutes tun und auch diese Werte anwenden, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht und bringen auch den Kampfsport halt in ganz anderes Licht, da wo er hin soll. Und darüber bin ich sehr froh und sehr stolz und es macht mich sehr glücklich, dass ich die Chance habe, gerade so da in Idstein, da was in Bewegung gesetzt zu haben, was sich einfach auf viele Menschen auswirkt und natürlich letztendlich auch auf mich. Weil ich profitiere in vielerlei Hinsicht erstens von den Menschen, weil ich kriege ja auch was von denen. Und es ist einfach eine sehr wertschätzende Arbeit.
Also hast du gesagt, sich auch zu engagieren, das tust du ja definitiv. Nicht nur im Studio beim Training, sondern auch außerhalb. Ne?
Ja.
Also das ist etwas, was mich sehr bei dir irgendwie fasziniert hat, auch jetzt in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute. Wenn man so guckt, du machst ja wahnsinnig viel. Also du hast schon erzählt, du machst AGs an den Schulen, Gewaltprävention. Ich habe jetzt gelesen, das Thema Inklusion ist bei dir auch.
Ja, wir haben jetzt mit der Vitos Teilhabe in Idstein beim Kalmhof eine Kooperation, wo wir körperlich und geistig Behinderte ein Angebot schaffen, dass die auch so ein Box- oder Kickbox-Training machen können. Dafür waren wir in der Vitos vor Ort und jetzt kommen bald die ersten zu uns in die normale Gruppe und werden mit den ganz anderen Mitgliedern ganz normal trainieren.
Schön.
Und das ist dann wirklich Inklusion und die ganze Aktion haben wir mit dem Sportkreis Rheingau-Taunus, mit dem Werner Koch ins Leben gerufen und ich bin echt froh, dass wir so ein kleiner Vorreiter gerade in Idstein sind, was das angeht, weil da gibt es viele Berührungsängste und es ist total unnötig. Also diese Menschen sind was Besonderes im positiven Sinne. Man kann super viel mit denen lachen, die bringen einem selbst in eine gute Stimmung und also ich habe das auch genossen und finde es eine schöne Sache, die wir weiterhin auch aufrechterhalten werden. Und dazu kommt noch eine Schule in Hochheim jetzt, eine Berufsschule für Rollstuhlfahrer.
Ja.
Da werden wir jetzt Boxen im Sitzen machen.
Ach, klasse.
Und auch so Selbstverteidigung.
Ja.
Da haben wir einen Anruf bekommen, da freue ich mich natürlich auch drüber. Da fahren wir auch gerne nach Hochheim. Und werden da ein super Projekt nächsten Monat anfangen. Und das wird bestimmt gut.
Aber ich denke, das sind ja auch tolle Rückmeldungen irgendwo generell vom Leben, oder? Dass,
genau.
Dass sich das Ganze über jetzt, also über Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, also...
Ja, wir haben sogar Anfragen aus Rheinland-Pfalz von Schulen.
Ja.
Mörfelden-Walldorf hat mich für Ferienspiele eingeladen, die Stadt. wir sind ja auch von anderen Schulen, werden wir gebucht in der Ferienbetreuung und wir bieten ja auch selber Ferienbetreuung an. Wir machen so Kickbox-Camps, wo verschiedene Kampfsportarten trainiert werden von morgens.
Von morgens bis?
Bis nachmittags, ja, von 9 bis, ich glaube, 17 Uhr geht es immer und mit Mittagessen, also Essen, Trinken, alles inklusive. Kriegt man so ein T-Shirt, also, einen Ausflug.
Aber da müssen die Kids aber doch fix und fertig sein. Also ich habe teilweise die Trainings bei dir schon ein paar Mal gesehen. Ja, da habe ich ja schon geschwitzt beim Zugucken. Also es ist
ja, deswegen ziehe ich meinen Hut vor diesen Kindern. Ja, die schlafen aber gut und die Eltern sind zufrieden, dass sie entspannten Abend haben. Ja.
Eine Woche Ferienbetreuung bei Liam Conway und dann sitzt der Rest der Sommerferien.
Genau.
Ja. Alles klar.
Ja, nee, aber es gibt so viele schöne Projekte. Man muss sich halt einfach Gedanken machen, was alles machbar ist. Mittlerweile haben wir auch ganz viel so Personal Trainings. Mhm. Die Jüngsten sind 5 Jahre alt, die Einzeltraining buchen bei uns.
Okay.
Da geht es auch um Selbstvertrauen aufzubauen. Manche Kinder mit einem schlechten Körpergefühl oder schlechten Motorik, die werden teilweise von Ergotherapeuten auch zu uns geschickt.
Ja.
Dann haben wir natürlich viele, die abnehmen möchten oder einfach ein ordentliches Training haben. Ich habe Geschäftsleute, die wollen einfach nur mal eine Stunde kämpfen, dann wollen die Kopfschutz, Mundschutz und dann ein bisschen sich prügeln, so das Gefühl, so richtig Mann zu sein.
Ja.
Also ganz viele verschiedene.
Oder Frau.
Frau. Also wir haben auch beim Personal Training echt ein paar starke Frauen, selbst Frauen, also Mitte 50 bis 60, die wirklich körperlich in einer Top-Verfassung sind.
Ja.
Also höchsten Respekt auch teilweise an manche, wie fit die sich halten. Und nee, das ist eine schöne Sache. Und da kommt halt dann auch Anti-Aggressionstrainings, die uns vom Gericht gestellt werden. Also die müssen dann bei uns ein Anti-Aggressionstraining machen. Also selbst die Gerichte, Familiengerichte sehen das positiv, was wir da anbieten. Auch Kinder aus SOS, Kinderhilfsdörfern, aus betreuten Wohnen, von der Litos. Also wir haben echt ganz, ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Beweggründen, die kommen und das macht das Ganze so interessant.
Ach, spitzenmäßig, wirklich. Also ich sehe schon, die Taunusreiter sind dann auf Expansionskurs.
Absolut, und? Ja. Wir werden uns auch dieses Jahr nicht nur in Itstein vergrößern, sondern in Limburg ist unser nächstes Projekt. Da werden wir ein bisschen größere Kampfsportschule eröffnen dieses Jahr. Der Umbau geht auch in den nächsten 1-2 Wochen los.
Unglaublich.
Das wird der Wahnsinn. Ich freue mich total drauf.
Super, also 2020 wird dein, wird euer Jahr.
Ja, schon wieder.
Schon wieder,
ja,
das stimmt.
Absolut.
Also irre.
Ja.
Wie machst du das? Also so, das sind ja wahnsinnig viele Projekte. Und ich kann mich daran erinnern, ich weiß, das letztes oder vorletztes Jahr, da hattest du irgendwie, habt ihr riesengroßen Kampf irgendwo in Itstein hattet ihr auch
im März in der Limeshalle haben wir so eine Fight Night gemacht, so eine Abendveranstaltung, so eine Gala.
Ich meine, das organisiert man ja auch nicht einfach mal so innerhalb von 48 Stunden.
Nee, das hat, die erste Veranstaltung hat circa 6 Monate Vorlauf gebraucht. Organisation, die Kämpfer kamen aus dem Ausland, aus Holland, aus Rumänien, aus Frankreich. Die restlichen Kämpfer aus ganz Deutschland, von Hamburg, Berlin bis nach Süddeutschland, die kamen überall her. Wir hatten über 800 Zuschauer, ein riesen Profiring, wie bei den Klitschkos im Fernsehen, so die Originalgröße. Und es wurde auch live übertragen von so einer großen Kampfsportplattform, Fight24 TV. Ja, und es war ein totaler Erfolg und dann eigentlich wollte ich nur eine machen, aber wir haben letztes Jahr schon 3 davon gemacht und dieses Jahr ist die nächste geplant am 28. März. Du bist herzlich eingeladen.
Dankeschön.
Und kannst du dir das mal live mal anschauen.
Ja.
Und also viel näher wirst du da nicht rankommen an richtig gute Kämpfe hier in der Gegend. Und ich bin gespannt.
Jetzt musst du, also ich glaube, dass von den Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, bestimmt der eine oder die andere denkt, wie macht der das denn? Also so viel innerhalb so kurzer Zeit und so erfolgreich das durchzusehen. Also so wie du mir auch gegenüber sitzt jetzt, du wirkst jetzt nicht sonderlich gestresst, sondern viel im Gegenteil eher ausgeglichen.
Es war leider nicht immer so.
Okay.
Ja, also man hat natürlich gerade am Anfang, als wir das gegründet haben, hatten wir nicht die Absicht, dass das so wird wie heute. Ich wollte eigentlich nur einen Verein gründen, damit ich selber in der Halle in Itstein mal einmal die Woche irgendwie trainieren kann und nicht immer nach Frankfurt fahren muss, weil mich die Fahrerei gestört hat. Und dann hat mein bester Freund gesagt, wollen wir nicht ein bisschen Werbung machen? Vielleicht kommen ja ein paar Leute zum Probetraining. Dann haben wir mal bei Facebook so ein Probetraining annonciert und da waren direkt beim ersten Training so 45 Leute. Und da haben wir blöd geguckt und dann haben wir gemerkt, okay, hier ist anscheinend, wollen die Leute und es fehlt hier in Idstein. Und ich glaube, innerhalb von 2 Monaten waren wir schon über 100 Mitglieder und dann habe ich auch schon nach Räumen geguckt. Also das, ich hatte zwar so ein Gefühl im Bauch, also ein Kribbeln, wie als ob ich mich verliebe in etwas, ja. Und die Vorfreude, und ich hatte so ein Bild vor Kopf und ich habe immer nur ein Team gesehen mit Pokalen und Medaillen und wie wir auf dem Treppchen stehen und uns freuen. Und das habe ich immer meinem Freund gesagt und der hat gesagt, ja, Liam, in 2-3 Jahren, dann wirst du diese Bilder kriegen. Und ich bin sehr ungeduldig. Ich habe meine Schüler direkt kämpfen geschickt und wir waren nach 3 Monaten, hatten wir unser erstes Bild, was ich gesehen hatte in meinem Kopf. Und habe dem Stefan, das ist mein bester Freund, gezeigt, hier, das ist das Bild, wovon ich dir erzählt habe. Und wir haben es jetzt schon geholt. Und also für mich ist Visualisieren ganz wichtig.
Wollte ich gerade sagen, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp heute, ne? Den wir direkt rausschicken können. Wirklich absolut. Dinge zu visualisieren und sich zu überlegen, würde das aussehen, wer wäre mit dabei, wer nicht mit dabei, wie würde es sich anfühlen vor allen Dingen.
Aber das ist sogar das für mich persönlich, wenn du mich fragst, das Wichtigste. Nur ein Bild zu sehen reicht nicht. Mhm. Also man muss es schon mit einer Emotion verknüpfen. Genau. Das heißt, ich muss diese Freude, wie ich mich fühlen werde, wenn das so weit ist, das muss ich schon spüren können. Und ich kann es im Sport wahnsinnig gut, ob ich selber kämpfe oder einer meiner Schüler oder wenn ich die Taunusfighter voranbringen möchte, das sehe ich ganz klar und ich spüre das ganz klar, was ich für eine Freude und wie geil ich das dann finde. Ja? Und dann weiß ich, das wird der Hammer. Mhm. In anderen Lebensbereichen, wenn es jetzt so um meine Tochter gehen würde, habe ich da eher Probleme, weil dann das ist dann auch so eine Kopfsache. Da kommen mir zu viele Gedanken, dann kann ich mich nicht auf dieses Bild konzentrieren. Mhm. Beruflich funktioniert das mittlerweile sehr, sehr gut. Ich auch gerade was meine eigene Persönlichkeit angeht, ich weiß genau, wie der Liam in der Zukunft aussehen wird. Mhm. Und ich freue mich, den auch schon hoffentlich bald auch kennenzulernen, so. Ja, weil man ist ja eigentlich im stetigen Prozess und ich denke, wenn man so ein Bild von sich selbst hat und sich schon drüber freut, wie man dann sein wird, wenn man das erreicht hat, das treibt einen auch an und hebt die Motivation ungemein und das ist einfach ein tolles Gefühl und also mich treibt das unheimlich an, mich mal eine halbe Stunde zurückzuziehen, Augen zu, mir vorzustellen, wo ich morgen oder in Zukunft sein möchte. Und zu wissen, wie schön sich das anfühlen wird. Und dann weiß man auch, warum man es macht, weil viele fragen immer nur, warum, aber frag dich lieber, wie. Ja, wie wirst du es machen?
Also du hast ja schon am Anfang gesagt, eben loslegen. Ich glaube aber, sich auch sich das nicht nur einzustehen, sich das zu gönnen oder sich das zu erlauben, ist, glaube ich, gerade das richtige Wort, auch mal ein bisschen größer zu denken.
Ja, das hat auch mit Selbstliebe zu tun, würde ich sagen. Wenn ich von mir überzeugt bin und mit mir im Reinen bin und also mit meinen Fähigkeiten denke, dass ich das irgendwie machen kann. Mhm. Und ich muss gestehen, ich bin nicht den traditionellen Weg gegangen eines Kampfsportlers. Ich bin eher so ein Quereinsteiger, der einfach sich einen Arsch aufgerissen hat ein paar Jahre, damit er da hinkommt, wo er hinkommt. Mhm. Und andere haben vielleicht 10 Jahre gebraucht. Aber es gibt nicht den richtigen Weg. Man muss halt seinen eigenen Weg finden. Und ich bin halt so ein Schluri, so nenne ich so ein paar. Ich finde immer so einen Extra-Weg, den Liam-Weg. Ja. Und für mich ist es der richtige Weg.
Gibt es denn auch so Niederlagen? Also wie gehst du mit Niederlagen um?
Niederlagen sind das A und O. Also das macht erst das Salz so in der Suppe. Wenn wir keine Fehler machen, werden wir uns nicht weiterentwickeln. Und von einem Sieg, man freut sich drüber, aber man hakt das schnell ab und denkt, das wird dann immer so laufen. Von der Niederlage, die behält man sich viel länger. Man guckt, wo waren die Fehler, was kann ich besser machen. Und wer viele Fehler macht, der wird immer Erfolg haben, weil nur Menschen, die Erfolg haben, Risiken eingehen und dadurch Fehler machen. Und desto mehr Fehler du machst, desto erfolgreicher wirst du im Endeffekt. Und ich habe immer Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, nicht eine Aktion fehlerfrei gemacht. Die meisten merken es ja gar nicht, nur ich merke das, weil ich habe ja den Anspruch an mich und meine Umwelt, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Ja.
Absolut, also ich denke auch so, man selber ist so fokussiert auf die eigenen Fehler, oder? Und die macht die so groß. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich im November stand ich auf einer Bühne, habe einen Vortrag gehalten und habe etwas so, also einen Satz so verdreht, dass der Sinn einfach weg war. Ja. Und anstatt ich einfach weiterrede, habe ich gedacht, nee, ich mache das nochmal klar. Und es kam mir vor, also die Pointe war kaputt. Die war so kaputt, wie sie nur kaputt sein konnte. Und als wenn ich ein totes Pferd quasi, anstatt ich da absteige von, habe ich es nochmal durch die Manege gezerrt. Mhm. Und ich bin also wirklich total deprimiert von der Bühne nachher runter. Und weißt du, was die Leute gesagt haben, die mich kennen, mit denen ich geredet habe, wo ich dachte, oh nein, ich habe es verkackt. Mhm. Die haben gesagt, haben wir gar nicht gemerkt.
Ja. Mhm. Ja, Mensch, ich bin voll bei dir und ich weiß genau, was du meinst. Und also uns fällt das eher auf als dem Laien in Anführungsstrichen. Mhm. Viele sind in Gedanken und kriegen das gar nicht mit oder sonst wie. Also man sollte gar nicht sich so lange drauf an, also schon bearbeiten, reflektieren und dann gucken, dass die Fehler nicht nochmal passieren. Das ist natürlich wichtig, weil dann ist es natürlich blöd.
Genau, also ein Fehler, der ein zweites Mal passiert, denke ich auch so, der ist aber
beim ersten. Man sollte schon draus lernen. Aber Fehler gehören dazu und sind, glaube ich, ganz wichtig für erfolgreiche Menschen.
Wobei ich finde aber, also das sagt sich jetzt so leicht. Ja, also ich kenne viele Leute, die gar nicht loslegen, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen.
Irgendwo. Ja, aber wenn ich nicht loslege, kann ich es auch nicht erreichen. Also
genau, also dann habe ich, hab ich die Fehler vermieden.
Genau.
Aber es kommt auch nicht
dazu. Du hast vollkommen recht. Also diese Risiken, ob das jetzt beruflich sich zu verändern, ich habe doch Verantwortung für meine Familie. Mhm. Sag ich, ja, und deswegen solltest du lieber deinen Job ändern und das machen, was du gut kannst. Dann wirst du besser Geld verdienen, anstatt deine Familie mit dem, was du jetzt hast, ist anscheinend ja nicht genug und du bist nicht zufrieden. Also tu was für deine Familie und ändere deinen Job, ändere was daran. Und also man kann das als Ausrede nehmen, man kann alles als Ausrede oder als Motivation sehen. Klar, das ist einfach natürlich. Nur der Blickwinkel. Klar. Das heißt, wir müssen unseren Blickwinkel einfach positiv gestalten und am besten positive Menschen um sich herum, negative oder Neider, am besten großen Bogen. Also wenn ich merke, jemand redet immer nur vom schlechten Wetter.
Ah, oh, fürchterlich.
Und, oh, oder? Mir tut heute das weh und dies. Und ich habe auch jeden Tag Schmerzen, aber das muss man ja nicht jedem erzählen. Genau, ja? Genau. Und das macht es auch die Schmerzen nicht besser, davon zu erzählen, sondern eher schlechter, weil man sich es bewusst macht. Deswegen positive Menschen um sich herum, Leute, die einen vielleicht auch als Vorbild irgendwo dienen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man ein Vorbild hat, versucht man wieder darauf hinzuarbeiten. Und weil wenn man kein Vorbild hat, dann bleibt man immer so ein bisschen, so habe ich das Gefühl, auf der Stelle. Also so geht es mir.
Wer ist dein Vorbild?
Also mein Papa ist ehrlich gesagt einer meiner größten Vorbilder vom Menschlichen her. Ich glaube, der ist auch ein Grund dafür, warum die Taunusfighter sehr gut laufen, weil er mir, glaube ich, ein ganz gutes Herz mitgegeben hat für Menschen. Trotz alledem sehe ich auch Sachen bei ihm, wo ich nicht so sein möchte wie er, einfach weil er ist sehr zufrieden mit allem, was er hat, was ja auch grundsätzlich nicht in Ordnung, also nicht verkehrt ist. Aber trotzdem, mein Vater hätte viel mehr aus sich machen. Also ihm könnte es in seiner Rente viel besser gehen. Und das tut mir eigentlich für ihn so ein bisschen weh, weil er ist ein super Mensch. Und der hat mich gerade sportlich sehr, sehr motiviert und angetrieben, schon seitdem ich denken kann. Also gerade was Sport angeht, super. Ja. Super. Ansonsten suche ich ehrlich gesagt immer erfolgreiche Menschen, die was geleistet haben, wo ich denke, oh, da möchte ich auch hin, wo der hin ist. Und also wie gesagt, meine besten Freunde sind zwar nicht meine Vorbilder, das muss auch nicht sein. Also die Freunde, die können einfach Freunde sein, aber so ein Vorbild, der sollte irgendwas erreicht haben, was man selber noch nicht erreicht hat. Und man sagt, der kann mir vielleicht helfen.
Ja, weil die Schuhe so eine Nummer größer sind, oder?
Ja, man muss es ja nicht kopieren. Man muss ja einfach nur die Fähigkeiten gucken, was für Fähigkeiten benutzt diese Person. Was kann ich vielleicht davon für mich nutzen und das in meine Bahn lenken? Und ich gucke mir gerne Leute an, wie sie auch reden, wie sie sich von der Körpersprache, das macht ja auch viel aus. Klar. Und wie gesagt, desto positiver wir allem entgegengehen, desto positiver kommst du dann im Endeffekt auch zurück.
Das unterschreibe ich voll und ganz. Sag mal, eine Frage, die ist ja jetzt noch raus. Also letzte Woche ist mein neues Buch rausgekommen und dann, ich habe heute so in der Vorbereitung zu dem Termin, habe ich gedacht, es haut mich weg, du bist auch noch Autor.
Ja, also ich habe noch nicht so tolle Bücher geschrieben wie du wahrscheinlich.
Dankeschön.
Aber ich werde mir Mühe geben, da ranzukommen. Ich habe mit einem Pixi-Buch angefangen für Kindergartenkinder, also für, ja, so Vorschulbereich.
Sag mal, wie heißt das?
Stark wie ein Panda.
Okay,
ja,
Pandas sind ja die Kleinen.
Pandas sind unsere kleine Gruppe, genau, und deswegen haben wir die auch so genannt. Und da geht es um Jungen, das ist der Leon, und er wird ein bisschen im Kindergarten gehänselt und geärgert und er weiß nicht so recht, was er machen soll. Und da sagt ein anderer Freund von ihm aus dem Kindergarten, dass er doch zum Panda-Training mal gehen kann. Und ja, dann bringt er den mit und dann guckt er sich das an, trainiert bei uns mit, und macht auch seine erste Gürtelprüfung, ist ganz stolz und weiß, wie er sich dann gegen andere behaupten kann. Und dann kommt er in den Kindergarten und wird wieder von Jungen geärgert und diesmal weiß er, was er machen kann und freut sich halt darüber, dass er mehr Selbstbewusstsein hat. Und da geht es eigentlich darum, die Kinder einfach ein bisschen selbstsicherer zu machen. Mhm. Und wir gehen dann in die Kindergärten, machen ein bisschen so Schnuppertraining.
Ja.
Und jedes Kind kriegt
Buch. So ein genau. Buch. Ja, toll. Ja. Ja. Toll, das bleibt dann wirklich, das bleibt dann haften. Ne?
Genau, und meine Wenigkeit ist als lustige Karikatur drin. Ja.
Aber die ist nicht von dir selber gezeichnet?
Nein, oder nein, die ist von jemand aus Niedernhausen, hier vom Verlag, Titus Verlag. Das ist ein alter Fußballkamerad von mir, dem es jetzt gehört, dem Sascha Ehlert. Der hat da so ein bisschen mit mir den Text, weil ich auch noch keine Erfahrung mit sowas hatte.
Ja, aber man muss immer das erste Mal sein,
total
oder?
Total interessant. Also ich finde auch, man muss immer sich weiterentwickeln. Und
super. Okay, also lieber Liam, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang reden. Und du haust eine Sache nach der anderen raus, wo ich denke, meine Güte, wie viel machst du? Also ich bin erstmal jetzt ganz baff erstaunt. Ein bisschen habe ich ja schon geahnt oder gehört oder gelesen, aber Respekt, wirklich Respekt vor dem, was du alles machst, wo du dich engagierst. Du kannst dich auch einfach zurücklegen und sagen, läuft. Nee, du machst da viel, viel mehr. Wenn man dich live und in Farbe sehen möchte, dann einfach in Itzstein vorbeikommen.
Genau, wir sind in der Richard-Klinger-Straße, Nummer 18. So. Man kann jederzeit mal reinschauen, gucken, wie das bei uns aussieht. Mhm. Ansonsten erstmal auf der Homepage kann man auch einen 360-Grad-Rundgang machen.
Super.
Riecht auch besser als bei uns.
Das kann ich bestätigen. Ja.
Aber nein, wunderbar. Also ich freue mich über jeden, der Interesse hat. Auch wenn bei Schwierigkeiten kann man gerne kontaktieren, stehen wir auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, schon ab kleinem Kindalter, sage ich mal.
Super, aber für die Großen auch.
Und absolut.
Hat mir jetzt auch gefallen, so, wenn man so mal so eine Stunde Frustabbau braucht, darf man auch zu euch kommen.
Absolut.
Werd ich vielleicht mal machen.
Ja, ich nehme dich beim Wort.
Super. Ich packe eure Adresse dann auch nachher nochmal in die Shownotes. Also dann einfach... könnt ihr dann einfach da nochmal gucken. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, weiterhin dir so viel Erfolg, wie ihr bis jetzt schon habt.
Vielen Dank.
Hört sich toll an, 2020 wird definitiv wieder dein oder euer Jahr.
Ich hoffe unser Jahr, das wäre noch schöner.
Ja. Und Dankeschön, dass du gekommen bist.
Ich danke dir.
Und weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Ja, dann möchte ich mich gerne auch wieder bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Ich denke, es war heute eine wirklich kunterbunte Folge mit ganz, ganz vielen Themen. Ich hoffe, dass sie so ein bisschen auch motivieren konnte, einfach loszulegen. Und vielleicht ist gerade heute genau der richtige Tag dafür. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, bleiben Sie mir gewogen. Wenn Ihnen der Podcast und vor allen Dingen diese Episode gefallen hat, erzählen Sie es doch einfach weiter. Lassen Sie einen Kommentar ruhig in dem jeweiligen Podcast-Portal, ob Sie jetzt uns über iTunes gehört haben, Spotify, Deezer und. Würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, Ihre Claudia Hubrich.
Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.